Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY, Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
Und ich bin Conny Neumeier. Auch von mir herzlich willkommen. Rudi, was meinst du? Gibt es eigentlich Orte, die Verbrechen besonders anziehen?
Ja klar gibt's die. Denkt nur mal an Plätze, an denen zum Beispiel mit Drogen gehandelt wird. Das sind ja oft eher dunkle Stadtparks. Das ist ganz sicher so ein Ort. Und dann gibt's ja auch noch berüchtigte Gegenden wie städtische Bahnhofsviertel oder den Alexanderplatz in Berlin, der ja als einer der gefährlichsten Orte in Deutschland gelten soll. Zumindest nachts.
Und da geht's ja meist um Verbrechen wie Diebstahl, Raub oder auch sexuelle Übergriffe. Aber was meinst du, wie ist es zum Beispiel mit Mord? Gibt es da Plätze, die sowas anziehen?
Nein, eigentlich nicht. Es wäre vielleicht eher Zufall, wenn da mehr als zwei Taten zusammenkommen. Allerdings, wenn ich mir unsere heutige Geschichte so anschaue, da könnte man das vielleicht auch anders sehen. Denn es geht heute unter anderem um eine Brücke, die mehrfach Schauplatz schwerster Verbrechen wurde. Die Theodor-Heuss-Brücke. Sie liegt zwischen Mannheim und Ludwigshafen und führt direkt über den Rhein. Die Brücke, auf der die A6 verläuft, ist knapp einen Kilometer lang und rund 25 Meter breit.
Und es gibt eine Besonderheit, die so einmalig in Deutschland ist. Von unten, vom Rheinufer, führt ein Treppenaufgang nach oben zu einem Fußgängerweg, der parallel zwischen den Fahrbahnspuren der A6 entlangläuft. Es ist eine merkwürdige Vorstellung. Man geht auf der Mitte einer Autobahnbrücke spazieren oder Radfahren, während links und rechts die Autos an einem vorbeibrettern.
Die Brücke wurde während der Zeit des Zweiten Weltkriegs gebaut. Deshalb gibt es auch im Inneren der Brücke noch mehrere alte Sprengkammern. Heute werden die natürlich nicht mehr gebraucht. Deshalb ist daraus eher ein Abenteuerspielplatz für Jugendliche geworden, aber leider auch ein Treffpunkt für zwielichtige Gestalten. Trotzdem war und ist die Brücke ein beliebtes Ausflugsziel und das, obwohl hier schon einige Verbrechen stattgefunden haben und die Brücke sogar schon bei ihrer Entstehung Todesopfer gefordert hat.
So gab es zum Beispiel beim Bau der Brücke einen schweren Unfall, dabei sind 30 Arbeiter gestorben. Im Frühjahr 1959 trieb dann hier der sogenannte Betonplattenmörder sein Unwesen. Er hatte mehrmals Betonplatten auf Fußgänger geworfen. Ein Opfer wurde tödlich verletzt, der Täter konnte schließlich ermittelt und verurteilt werden. 1976 wurde dann eine junge Frau von der Brücke gestoßen. Der Mörder, die Mörderin, ist bis heute unbekannt.
Aber das wahrscheinlich schlimmste Verbrechen hier ist im Jahr 1981 passiert. Ein brutaler Doppelmord. Doch bevor wir näher auf den Fall eingehen, begrüße ich den ehemaligen Kriminaldirektor Heinz Greter von der Kriminalpolizei Mannheim bei uns. Herzlich willkommen, Herr Greter.
Hallo, Herr Greter.
Ja, guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung.
Dieser Fall ist über 40 Jahre her. Sie waren damals noch ein junger Kriminaltechniker bei den Kolleginnen und Kollegen der KTU. Also der kriminaltechnischen Untersuchung. Das heißt, Sie waren für die Spurensicherung am Tatort zuständig. Bis heute hat Sie dieser Fall ja nicht losgelassen. Warum?
Ja, das war mein erster großer Fall in meiner Laufbahn bei der Kriminalpolizei. Ich war insgesamt erst 4 Jahre überhaupt bei der Polizei. Und wir hatten damals eine Regelung, wer bei der Kriminaltechnik, bei der Spurensicherung zum Bereitschaftsdienst eingeteilt war, der hatte an diesem Tag auch die Sachbearbeitung zu übernehmen bei einem Kapitalverbrechen. Und ich war 2 Wochen zuvor erst beim Lehrgang für den gehobenen Kriminaldienst, kam zurück, war gerade mal 27, knapp 28 Jahre alt. Und bin vormittags unterwegs gewesen, um an Einbruchstatorten Spuren zu sichern. Und während der Mittagspause kam plötzlich ein Anruf und lief das an, dass mein erster großer Fall mich ereilte. Und die Bilder von damals haben sich richtig eingeprägt, sodass ich beinahe noch ein Dia an die Wand werfen könnte.
Sie waren fast 28, also rund 13 Jahre älter als die beiden Opfer, um die es heute geht. Die waren nämlich erst 14 und 15 Jahre alt. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, es folgten wenige Jahre später weitere Morde, zwar nicht an der Theodor-Heuss-Brücke, aber trotzdem in Verbindung mit dem Doppelmord an der Rheinbrücke. Wie das alles zusammenhängt, das hören wir später. Aber beginnen wir von vorne, mit dem, was sich am 23. Februar 1981 in Ludwigshafen ereignet hat.
Der 14 Jahre alte Rainer holt seine 15-jährige Freundin Gabi um 18 Uhr von zu Hause ab. Die beiden gehen in die 9. Klasse einer Schule in Ludwigshafen-Edigheim. Vor kurzem hat sich zwischen den beiden mehr als nur eine Freundschaft entwickelt. Zusammen gehen sie Richtung Theodor-Heuss-Brücke, auf der Ludwigshafener Seite, die schon damals ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche war. An einer Schranke, die die Durchfahrt zu einem Feldweg versperrt und sich in der Nähe des spärlich beleuchteten Treppenaufgangs der Brücke befindet, halten die beiden an. Sie wollen sich über ihre Beziehung unterhalten. Zu diesem Zeitpunkt werden die beiden das letzte Mal offiziell gesehen. Nach Hause kehren sie nicht mehr zurück. Ihre Eltern erstatten am folgenden Vormittag eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.
Um etwa 12 Uhr am Mittag. Ein Zeuge, der sich auf einem Laborschiff auf dem Rhein befindet, entnimmt gerade Wasserproben. Da entdeckt er durch sein Fernglas einen leblosen Körper am Mannheimer Uferrand liegen. Er kann nicht erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, aber er informiert daraufhin sofort die Polizei. Herr Greter, wie war das an dem Tag, als Sie von dem Fall erfahren haben?
Ja, wie gesagt, ich war ja erst knapp 28, war kurz zuvor, 2 Wochen vorher noch auf dem Lehrgang für den gehobenen Kriminaldienst in Freiburg, kam zurück und wir wurden damals von unserem Dezernatsleiter zu Bereitschaftsdienst eingeteilt. Das hieß, wir hatten da auch nachts parat zu sein, wenn die Kriminaltechnik nachts gebraucht wurde. Wir waren damals gerade zum Mittagessen in unserer kleinen Küche. Wir hatten einen kleinen Aufenthaltsraum. Und während des Essens schellte dann bei uns das Telefon und es wurde von dem ersten Leichenfund berichtet.
Beschreiben Sie doch mal, was Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen vorgefunden hatten. Sie waren mit 8 Mann ausgerückt.
Ja, wir sind zunächst sogar nur zu 7 ausgerückt. Unser Schiff kam eine Stunde später. Aber wir kamen an, die Kollegen der sachbearbeitenden Dienststelle der Kriminalpolizei waren die ersten schon da. Es waren Streifenwagen vor Ort. Die erste Absperrung hatte stattgefunden. Und von diesem Abstellort der Fahrzeuge auf dem geteerten Feldweg hat sich schon eine Blutschleifspur gezeigt. Wenn man dann der Spur, die sich vielleicht 20, 25 Meter über Steine und durch Gestrüpp gezogen hat, fand man dann ein Mädchen, das mit teilweise heruntergezogener Kleidung an Beinen und Armen gefesselt war und der Kopf total blutverschmiert, die Haare blutverklebt. Man hat sofort die Vermutung haben müssen, dass dem Mädchen mit einem größeren Wackerstein, mit dem vorgefundenen Sandstein von dieser Uferbefestigung, der Schädel eingeschlagen worden war. Man hat sie tatsächlich auch offensichtlich an den Beinen über die Steine geschleift mit dem Gesicht nach unten. Also schon das ganze Spurenbild hat erahnen lassen, dass hier ein äußerst brutales Verbrechen passiert ist.
Der Fall ist über 40 Jahre her. Die Ermittlungsmethoden waren damals natürlich noch völlig anders als heute. Wie hatten Sie den Tatort damals untersucht?
Nun, an einem Tatort, der sich im Freien befindet, hatten wir damals keine großen Erwartungen, was jetzt Spuren im heutigen kriminaltechnischen Sinn umfasst. Es gab noch keine DNA. Wir hatten den Fokus auf möglicherweise Reifenspuren, auf Fußeindruckspuren. Selbst Fingerspuren waren im Freien kaum zu erwarten, weil Fingerspuren auch die Erfordernis haben, dass bestimmte Spurenträger nur in Frage kommen. An groben Steinen kann man keine Fingerspuren sichern. Und insofern, das Hauptaugenmerk liegt dann zunächst darauf, diesen Tatort zu dokumentieren, fotografisch mit Skizze zu untermalen, die Situation, die sich dargestellt hat, die ganzen sichtbaren Spuren durchzunummerieren, damit man später die Lage von allen Blutantragungen nachvollziehen kann. Wir haben die Hände mit Folienbeuteln umschlossen, damit keine Spuren verloren gehen, die sich vielleicht unter den Fingernägeln des Opfers befinden. Und man hat schon damals die ganze Leiche mit Klebeband abgeklebt, um möglicherweise Faserspuren zu sichern. Was heute übrigens auch noch gemacht wird, um DNA-Spuren zu sichern. Auch das wird mit Abkleben mit Klebefolie gemacht.
Sie haben es ja schon betont, Sie waren damals noch sehr jung als Ermittler. Wie haben Sie das alles aufgenommen?
Tja, damals war ich insgesamt erst 4,5 Jahre überhaupt bei der Polizei. Die erste Leiche, mit der ich konfrontiert war ein Verkehrsunfall, ein tödlicher, vielleicht ca. 3 Jahre vorher. Aber mit so einer richtigen Mordsache, das war natürlich für mich damals ein prägendes Erlebnis. Es war ja auch keine Standardsituation, auch für meine Kollegen nicht. Es war ja Gott sei Dank nicht so, dass man sowas alltäglich sieht. Wir hatten zwar damals mehr Tötungsdelikte mit Sicherheit als heute. Ich denke, wir hatten in den 80er Jahren so um die 10 Tötungsdelikte im Bereich Mannheim jedes Jahr. Und insbesondere nach 1981 war ich mit sehr vielen solchen Tatortsituationen konfrontiert. Aber damals als junger Anfänger war das eine Ausnahmesituation auch noch für mich. Und deswegen denke ich auch, haben sich die Bilder so bei mir eingeprägt.
Konnten Sie denn damals dann auch schon einschätzen, ob das Mädchen an dem Ort auch umgebracht wurde?
Also da diese Schleifspur sich von diesem Feldweg gezeigt hat, war eigentlich klar, dass das Mädchen zumindest verletzt war, dass sie wahrscheinlich gefesselt zu diesem Ort gebracht wurde. Aber am eigentlichen Fundort der Leiche waren dann auch die Blutspritzer so weit, dass man sagen konnte, ja, das Mädchen hat hier zumindest den finalen Tod erlitten. Dass also hier mit Sicherheit noch zum Schluss mit diesem großen Waggerstein der Schädel zertrümmert wurde.
Es ist natürlich sehr früh jetzt erst, aber gab es zu dem Zeitpunkt vielleicht schon einen Verdacht, warum das Mädchen ermordet wurde?
Also bei so einem Fundort ist natürlich bei der ersten In-Augenscheinnahme alles nur eine vage Vermutung. Aber da die Kleidung nicht vollständig ausgezogen war, sondern nur Hose bis zu den Knien heruntergezogen war und die Beine relativ eng gefesselt waren, war der Verdacht naheliegend, dass es sich möglicherweise um ein Sexualverbrechen gehandelt haben könnte. Aber das war zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation.
Hatten Sie denn eine Vermutung, wer das junge Mädchen war? Gab es Vermisstenfälle?
Zu diesem Zeitpunkt war zumindest von uns am Tatort nichts bekannt, um wen es sich handelt.
Während die Polizei den Tatort sichert, verbreitet sich die Nachricht vom Verschwinden der beiden Teenager in der Schule wie ein Lauffeuer. Der Klassenlehrer und die Mitschülerinnen und Mitschüler machen sich große Sorgen. Bei Aktenzeichen XY ungelöst, damals noch mit dem Erfinder der Sendung, Eduard Zimmermann, wird über ein halbes Jahr später im September 1981 die Szene so nachgestellt.
Vielleicht sind die zusammen abgehauen.
Ach Quatsch, die doch nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht. Ich habe mit den Eltern gesprochen. Die haben nichts mitgenommen. Keine Klamotten, keine Tasche, nichts. Ich würde vorschlagen, dass wir nach der Schule zusammen suchen gehen. Wir können uns ja aufteilen.
Wo sollen wir denn da suchen?
Na, zum Beispiel Richtung Rhein, da an der Brücke. Da gehen die alle hin.
Zusammen mit ihrem Klassenlehrer suchen sie an der Theodor-Heuss-Brücke auf der Ludwigshafener Seite nach Rainer und Gabriele. Aber vergeblich. Da fällt plötzlich einem der Schüler auf der anderen Rheinseite etwas auf.
Guck mal da drüben. Stehen da nicht Polizeiwagen?
Was ist denn das? Das sieht ja aus wie ein Leichenwagen.
Besorgnis kommt auf. Könnte der Leichenwagen etwas mit den vermissten Rainer und Gabriele zu tun haben? Gegen 16 Uhr macht dann ein Bauer eine weitere grausige Entdeckung, als er seinen Pflug an einer Brunnenanlage abstellt. Hier pumpen die Bauern das Grundwasser zum Bewässern der Felder ab. In diesem Brunnenschacht stößt der Mann auf die Leiche eines toten Jungen. Sofort informiert er die Polizei. Herr Greta, auch zu diesem Tatort wurden Sie gerufen. Wie lief das dann ab?
Tja, zunächst ging ich von ganz anderen Voraussetzungen aus. Wir hatten den Fundort der Mädchenleiche so gegen 15 Uhr verlassen, nachdem dort aus unserer Sicht die Arbeiten abgeschlossen waren, gingen zurück, fuhren zurück auf die Dienststelle und haben uns ja neu sortiert. Unser damaliger Dezernatsleiter hat sein Material zusammengepackt, um mit einem anderen Kollegen sofort zur Sektion der Mädchenleiche nach Heidelberg zur Rechtsmedizin zu fahren. Zwei andere Kollegen haben sich auf den Feierabend vorbereitet und ich hatte dann meinen Bereitschaftsdienst noch fortzusetzen und wurde darüber informiert, dass man in dem Stadtteil Sandhofen vermutlich noch einen Suizid hätte. Und ob ich mir das jetzt noch zutraue, nach der Tatortarbeit da allein hinzufahren. Und das war für mich dann kein Thema. Bei einem Suizid habe ich mir gedacht, naja, da gibt es nicht groß Arbeit zu machen, sondern nur zu dokumentieren, ein paar Fotos zu machen und so weiter. Und habe mich dann auf den Weg gemacht, allein um zu diesem angeblichen Suizid zu fahren. Zunächst gab es große Irritationen. Ich habe den Tatort oder diesen angeblichen Fundort dieses Toten nicht gefunden, musste von der Funkleitstelle mehrmals eingewiesen werden. Und als ich dann in die Nähe dieses Fundorts kam, der mitten auf dem Feld lag, und ich sah, dass dieser angebliche Fundort einer neuen Leiche nur ca. 1,5 Kilometer von unserem nachmittäglichen Fundort der Mädchenleiche entfernt war, dann wurde mir schlagartig klar, dass es sich hier nicht um einen losgelösten Leichenfund handelt, sondern dass das irgendwie mit dem toten Mädchen zusammenhängen muss.
Was haben Sie dann dort vor Ort vorgefunden?
Tja, zunächst habe ich schon mehr Kollegen vorgefunden, als ich überhaupt vermutet hatte. Die standen schon alle wartend um diesen Brunnenschacht. Und im Brunnenschacht lag eine männliche Leiche. So wie sich hinterher dann herausgestellt hat, war das der 14-jährige Rainer. Sein Oberkörper war mit einer rosafarbenen Decke abgedeckt. Nach entsprechender Sicherung der Tatort-Situation mit entsprechenden Bildern hat sich dann gezeigt, dass auch dem Jungen der Schädel zertrümmert war.
Und was hat das in Ihnen ausgelöst, als Sie gemerkt haben, da besteht wahrscheinlich ein Zusammenhang?
Naja, ich war sowieso schon hypernervös. Die Dunkelheit brach an. Ich hatte das älteste Material, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, aber wir hatten damals noch, sage ich mal so, Blitzgeräte, die noch aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gestammt hatten. Wir hatten noch große Flüssigakkus wie Autobatterien an der Schulter hängen, um Blitzlichtaufnahmen machen zu können. Das beste Material hat damals mein Chef mit zur Leichenöffnung genommen. Und ich wollte Bilder machen in der Dämmerung und musste feststellen, noch nicht mal mein Blitzgerät funktioniert noch. Und Gott sei Dank war dann ein Fotograf von einer Tageszeitung vor Ort, der mir anbot, dass ich sein Blitzgerät haben könnte, das neuester Bauart war. Mhm. Und da fiel mir natürlich ein Stein vom Herzen, dass ich wenigstens dann zunächst mal brauchbare Fotos fertigen konnte von der Situation.
Das war wirklich eine andere Zeit damals. Heute wäre so etwas nämlich nicht mehr möglich, denn heute wird natürlich jeder, der da nicht hingehört, vom Tatort ferngehalten. Welche Spuren gab es denn da noch?
Ja, mit den Spuren, das hier war wieder das gleiche Problem. Ein Tatort im Freien, eine Betoneinfassung, wo man keine Chance hat, irgendwelche Fingerspuren zu sichern. Es ging wieder in erster Linie um die Dokumentation und die Asservate fachgerecht zu sichern, insbesondere diese Decke, die über den Jungen geworfen war. Und wenn man die Schaulustigen jetzt erwähnt, das waren nicht irgendwelche fremden Schaulustigen, sondern da waren mehrere Sachbearbeiter der Rechtsmediziner. Die standen schon alle in Erwartung und ich wurde mehrmals gefragt, wann kann endlich der Rechtsmediziner die Leiche untersuchen, wann sind sie endlich fertig? Also mir wurde noch zusätzlich Druck gemacht von den Ermittlern und das hat meine Nervosität natürlich noch mehr gesteigert.
Beiden Ermordeten wurde also der Schädel eingeschlagen und Sie hatten es ja auch schon im Gefühl, dass die beiden Taten zusammenhängen, oder?
Ja, also allein von der örtlichen Entfernung war klar, es wäre jetzt ein großer Zufall, wenn hier zwei getrennte Mordfälle voneinander in so einem engen räumlichen Gebiet stattgefunden hätten und auch noch am gleichen Tag. Und da die beiden Opfer offensichtlich in ungefähr dem gleichen Alter waren. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass zu diesem Zeitpunkt dann auch schon über die Vermisstenmeldung von Ludwigshafen eine Meldung da war und dass die Kollegen der Ermittlungen zumindest davon ausgingen, dass das Mädchen noch mit einem Jungen unterwegs war.
Und man konnte damals auch schon kommunizieren, um wen es sich bei den Toten handelte, oder?
Das ist richtig. Also an diesem Spätnachmittag wusste man, dass es zwei Jugendliche aus Ludwigshafen sind.
Also Rainer und Gabriele.
Richtig.
Ja, und dann mussten auch die Familien benachrichtigt werden.
Ja, das ist eine Maßnahme, die natürlich immer sofort durchgeführt wird. Aber ich hatte mit meiner damaligen Sachbearbeitung damit nichts zu tun. Das haben Kollegen vom Ermittlungsdezernat übernommen.
Noch am selben Tag erfahren auch die Mitschülerinnen und Mitschüler von dem entsetzlichen Verbrechen. Der Schock und auch die Trauer sind entsprechend groß. Das Unvorstellbare ist wahr geworden. Wir haben uns gefragt, wie Jugendliche auf ein solches Erlebnis reagieren und wie sie es überhaupt verarbeiten können. Darum haben wir uns an das Kriseninterventions- und Bewältigungsteam bayerischer Schulpsychologinnen und Schulpsychologen gewandt. Das Team berät Schulen in Krisensituationen und in der Notfallpsychologie. Siegfried Hümmer und seine Kollegin sind die zuständigen Landeskoordinatoren und Ansprechpartner in Bayern und staatliche Schulpsychologen. Wie sich Jugendliche in einer solchen Ausnahmesituation verhalten, dazu hören wir ihn jetzt.
Wenn dieses Unfassbare geschieht und ein Mord und eine Gewalttat, ist sowas, wo natürlich wirklich außerhalb, jenseits jeglichen Erlebnisbereiches oder Erfahrungsbereiches der Jugendlichen ist, dann reagieren die sehr häufig mit totaler Erstarrung. Was natürlich auch schon auch der Fall ist, dass mitunter auch das in so verdrängt wird, dass man sagt, also das kann es ja überhaupt nicht gegeben haben. Das ist also auch nicht passiert und dann entwickeln die also auch so Fantasien, wo man sagt, also das ist dann außerhalb der Realität, aber das Ganze dient eigentlich zunächst mal also als Schutzmechanismus für die entsprechenden Personen, weil sie auch sehr, sehr häufig eben mit sehr starken Ängsten und Wut auch reagieren, weil natürlich in solchen Fällen ist es eben, bricht also eine Welt zusammen. Also das, was wir also praktisch in der Psychologie als Urvertrauen verstehen, das ist ja eigentlich von jetzt auf gleich dann, wenn Sie das erfahren, bricht dieses Urvertrauen also zusammen. Und es ist eben dann auch, dass man sagt, ja, wen soll ich denn überhaupt auf der Welt noch vertrauen? Wen kann ich noch vertrauen?
Im Kriseneinsatz erkennen die Schulpsychologen und Schulpsychologinnen, was jeder Schüler braucht. Es ist wichtig, individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers einzugehen.
Was die Schulen schon also auch immer wieder schaffen, und das ist eigentlich der erste Schritt der Bewältigung der Trauer, ist sozusagen, dass man einen Raum der Erinnerung gestaltet. Die Schülerinnen und Schüler bringen oft sehr gute Ideen ein, begleitet wird es noch von Lehrkräften, aber die Umsetzung ist eigentlich dann bei den Schülerinnen und Schülern. Bis dahin, dass also dann auch der Raum der Erinnerung eben auch ein Stück weit so gestaltet werden kann, wie es zu der verstorbenen Person passt. Es kommen dann also sozusagen also auch bunte Blätter, wo man dann also die Gedanken draufschreiben kann, irgendwelche besonderen Erlebnisse, aber auch lustige Geschichten, wo man sagen kann, okay, da erinnere ich mich gerne an ihn, dass man auch ein bisschen aus dieser Schwere rauskommt und sagt, okay, das sind eigentlich schöne Schätze, an die ich mich da erinnere.
Ja, wie wichtig solche Kriseneinsätze sind, wissen wir nicht zuletzt auch von anderen in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen schlimmen Vorfällen an Schulen. Aber kommen wir zurück zum damaligen Geschehen. Gab es am Tag, als die toten Teenager gefunden wurden, schon einen Verdacht, wer für dieses Verbrechen überhaupt verantwortlich sein könnte?
Also so wie ich mich erinnern kann, gab es überhaupt keinen Verdacht. Man hat natürlich eine Sonderkommission eingerichtet von unserer Dienststelle. Die Ludwigshafener Kollegen waren von Anfang an mit eingebunden, weil sich ja gezeigt hat, dass die Tat in deren Dienstbezirk begonnen hat. Und mit der Sonderkommission wurde in alle Richtungen ermittelt. Also es wird natürlich hier das ganze Umfeld abgeklärt, die Familie wird abgeklärt. Aber wie gesagt, es war überhaupt kein Motiv erkennbar.
Die Obduktion der beiden fand dann kurz darauf statt. Hat das weitergeholfen, beziehungsweise was kam da raus?
Nun, im Ergebnis kam dabei raus, dass beide an diesen schweren Kopfverletzungen verstorben sind. Und es gab keine Hinweise auf ein Sexualverbrechen, also keine Hinweise auf eine Vergewaltigung bei Gabriele. Wir haben dann auch noch die Fesselung so gesichert, dass wir die Knoten untersuchen konnten, ob es sich zum Beispiel um Spezialknoten handelt, die nur von einem Segler oder Schiffer verwendet werden. Aber letztendlich hat auch das nicht zu einem Ergebnis geführt, das uns weitergebracht hätte. Und die Ermittlungen zur Herkunft des Seils blieben auch ohne Ergebnis.
Gab es denn Spuren an dem Seil, mit dem das Mädchen gefesselt war? Und dann gab es ja auch noch die rosafarbene Decke, die man bei dem Jungen gefunden hat. War da etwas dran aufzufinden?
Mit dem Seil konnte man nichts weiter anfangen. Es wurde in den Medien veröffentlicht. Es wurde gefragt, wer kennt so ein Seil, wer vermisst so ein Seil, wer hat so ein Seil schon einmal gesehen. Und mit der rosafarbenen Decke, da hat man die ganze Decke an das Landeskriminalamt als Asservat eingeschickt mit dem Auftrag, alles, was sich darauf an Spuren findet, auszuwerten. Es waren Fasern, es waren Haare zunächst erkennbar, aber die Untersuchungen brauchen ihre Zeit. Und deswegen hat es auch mehrere Wochen oder sogar Monate gedauert, bis die letzten Untersuchungen des Landeskriminalamts abgeschlossen waren.
Warum hat das so lange gedauert?
Nun, die Technik war noch nicht so fortgeschritten wie heute. Möglicherweise war auch der Personalansatz noch nicht so hoch im Kriminaltechnischen Institut. Und bestimmte Auswertungen brauchen eben auch eine Gründlichkeit, damit man von ihnen Rückschlüsse ziehen kann, die vielleicht im Zusammenhang mit der Tat stehen.
Was man beim Landeskriminalamt herausgefunden hat, das hören wir später. Kehren wir erst nochmal zurück zum Abend des 23. Februar 1981. Die Polizei ermittelt, dass am Tatabend 4 junge Mopedfahrer an der Theodor-Heuss-Brücke gewesen sein müssen. Und tatsächlich, es gelingt, die 4 kurz darauf ausfindig zu machen. Mit den Morden an den 2 Teenagern, so stellt sich heraus, haben sie nichts zu tun, aber sie werden für die Polizei zu wichtigen Zeugen.
Denn bei ihrer Ankunft an der Brücke gegen 20 Uhr haben sie Rainer und Gabi, die immer noch an der Schranke standen, angetroffen. Sie haben sich sogar kurz unterhalten. Dann sind die 4 Jungs über den Treppenaufgang auf die Brücke gegangen. Auf den Fußgängerweg, der zwischen den Autobahnspuren entlangläuft. Hier haben sie eine merkwürdige Beobachtung gemacht, von der sie der Polizei jetzt berichten. Auch diese Situation habt ihr über ein halbes Jahr nach dem grausamen Doppelmord in der damaligen Aktenzeichensendung nachgestellt.
Hey, guck mal da drüben. Was macht der denn?
Sieht so aus, als ob er irgendwas hochzieht.
Oder die sind zu zweit und machen Kletterübungen.
Die 4 Jugendlichen beobachten, wie am Rande der Brücke ein Mann mit einem Seil hantiert, so als ob er etwas nach oben ziehen würde. Die 4 können der Polizei aber nur eine recht vage Beschreibung zum Aussehen des Mannes liefern. Als sie dann die Brücke wieder verlassen, gegen 21 Uhr, wundern sie sich über Gabi und Rainer, die immer noch dort stehen und sich unterhalten.
Hey, die haben eine ganz schöne Ausdauer, die 2.
Die stehen ja immer noch da. Hey, seid ihr festgefroren?
Nach dem harmlosen Geplänkel fahren die Jugendlichen davon.
Das ist aber nicht die einzige merkwürdige Beobachtung am Tatabend. Autofahrer auf der Rheinbrücke berichten der Polizei, dass ihnen gegen 20.20 Uhr 2 männliche Personen durch sehr riskantes Verhalten aufgefallen seien. Sie wollten anscheinend zu Fuß die Autobahn überqueren.
Ein weiterer Zeuge berichtet ebenfalls von einer ungewöhnlichen Beobachtung gegen 21.30 Uhr. Von der Mannheimer Rheinseite aus will er ein rotes Auto gesehen haben, das mit überhöhter Geschwindigkeit aus einem Feldweg kam, nahe der Brücke.
Es könnte sich bei dem Fahrzeug um das Täterfahrzeug handeln. Das Auto war mit 2 Personen besetzt, geschätzt zwischen 20 bis 30 Jahre alt. Am 26. Februar meldet sich bei der Polizei ein anonymer Anrufer. Er will Rainer und Gabi am Tatabend an der Schranke auf der Ludwigshafener Seite beobachtet haben und auch er gibt einen Hinweis auf ein rotes Auto, das wohl in der Nähe stand.
Ob diese Beobachtungen etwas mit dem Doppelmord zu tun haben, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar.
Herr Greta, Rainer und Gabi wurden ja auf der Mannheimer Seite tot aufgefunden. Allerdings gesehen wurden sie zuletzt an der Schranke auf der anderen Seite der Brücke, der Ludwigshafener Seite. Haben Sie da eigentlich Spuren sichern können?
Es war ja dann am nächsten Vormittag, als wir die näheren Umstände erfahren haben. Und wir sind dann tatsächlich auch auf die Ludwigshafener Seite zu dieser Schranke gefahren. Und dort war aufgetropftes Blut mit bloßem Auge zu sehen. Das hat man dann in der Form gesichert, dass man die Teile des Asphalts entfernt hat, auf dem sich das Blut befunden hat, und dieses dann zur Untersuchung eingeschickt. Also es hat dann gezeigt, dass die beiden Jugendlichen schon an der Schranke verletzt wurden und dass sie dann offensichtlich mit einem Auto weggebracht wurden. Weil von dieser Schranke führt ein befestigter Feldweg zu einer Bundesstraße und diese führt sofort zur Autobahnauffahrt auf die A6. Und über diese Brücke und die nächste Abfahrt ist dann Mannheim-Sandhofen, wo es dann auch wieder über ein Stück Bundesstraße, über einen befestigten Feldweg zum Fundort der Leiche des Rainer und dann auch zum Rhein hinführt.
Wie hatte die Bevölkerung auf diese Taten eigentlich reagiert und was hatten Sie dazu aus Ihrem eigenen Umfeld wahrgenommen?
Also das Entsetzen über diesen Doppelmord war groß auf beiden Seiten des Rheins. Es hat natürlich Schlagzeilen verursacht, zumal die Jugendlichen auf Ludwigshafener Seite gewohnt haben und in Mannheim gefunden wurden. Und emotional ist es immer eine besondere Situation, wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind.
Damals gab es ja noch kein Internet, aber sämtliche Tageszeitungen haben darüber berichtet. Die Menschen in der Region waren in Angst, insbesondere die Mitschülerinnen und Mitschüler von Gabi und Rainer. Alle erst 14, 15 Jahre alt. Wie muss es ihnen ergangen sein? Gerade bei Gewalttaten arbeitet das Kriseninterventionsteam eng mit der Kriminalpolizei zusammen, um zu hinterfragen, was die Kriminalpolizei freigibt, beziehungsweise was man jetzt den Schülerinnen und Schülern mitteilen kann.
Und auch häufig auch ist damit verbunden, dass nicht nur die Kripo praktisch hier eine Freigabe gibt, sondern dass wir auch praktisch an den Schutz der Hinterbliebenen denken müssen und auch sagen müssen, ja, was wollen die eben auf gar keinen Fall, dass also praktisch jetzt die Mitschüler und Mitschülern erfahren. Und das ist es auch so. Wir können also auch wirklich immer auch sagen, das ist jetzt wirklich diese gesicherte Information, die wir euch mitteilen. Das ist also ist das Faktum, weil wenn wir das nicht dazu sagen, ist es eben sehr häufig so, dass sehr schnell wilde Spekulationen durch die Decke schießen. Und die Schülerinnen und Schüler, wenn wir dann in die Klasse gehen, die vertrauen uns sehr schnell. Aber dass wir dieses Vertrauen eben auch, diese Vertrauenslorbeeren auch weiter behalten, ist es wichtig, dass wir sagen, das sind die Informationen. Wenn wir etwas Neues erfahren, seid ihr die Ersten, die darüber informiert werden.
Die Verarbeitung solcher Ereignisse wie Morde oder schwere Gewalt ruft bei allen Menschen eine große Verunsicherung hervor, weil die Welt sich plötzlich nicht mehr sicher anfühlt.
Da ist es eben dann häufig auch so, dass die Verarbeitung dieses Ereignisses, weil es eben so unbegreiflich ist, erheblich länger dauern kann und auch bei Jugendlichen dann also auch dazu führt, dass sie manchmal eben auch dazu führt, dass sie tatsächlich eine Therapie brauchen, wenn nach mehr als 4 Wochen Symptome, die in Richtung einer Traumastörung oder vielleicht auch sogar einer posttraumatischen Belastungsstörung, da muss man genauer hinschauen, sozusagen also auch anhalten. Das kann man dann an bestimmten Reaktionen festmachen. Wenn jemand zum Beispiel also absolut nach 4 bis 6 Wochen absolut mit niemandem spricht oder auch extreme Wutanfälle bekommt und der vorher ganz, ganz ruhig war, dann muss man tatsächlich einmal nachfragen. Das ist natürlich dann erst einmal in erster Linie Sache der Lehrkraft. Aber wir informieren einfach dann die Lehrkräfte, worauf sie schauen sollten.
Wie es den Mitschülerinnen und Mitschülern damals nach dem Mord an Rainer und Gabi ergangen ist, können wir nach all dem, was wir gerade gehört haben, nur vermuten. In den Zeitungsartikeln wurde jedenfalls viel über den Doppelmord berichtet, auch über das rote Auto und das Seil, mit dem das tote Mädchen gefesselt war. Einige Tage nach dem Doppelmord gab es dann einen schlimmen Autounfall und dabei war ein rotes Auto involviert. Und das hatte ja dann einen Verkehrspolizisten stutzig gemacht, oder Herr Gräter?
Ja, also dieser aufmerksame Polizist, der bei der Unfallaufnahme dabei war, hatte wohl vorher den Aufruf in den Medien gelesen oder in der Tageszeitung gelesen, dass die Mannheimer Kriminalpolizei im Zusammenhang mit diesem Seil die Frage gestellt hat, wer kennt so ein Seil? Es war ein schwarz-weißes Kunststoffseil. Und er hatte bei diesem Unfall, der für ihn nicht nachvollziehbar war, es muss wohl auf ziemlich gerader Strecke passiert sein, hatte er so den vagen Verdacht, es könnte sich ja um einen Selbstmordversuch gehandelt haben. Und in diesem Fahrzeug war kein Abschleppseil. Und es war für ihn Grund genug, sich an die Sonderkommission mit dem Hinweis zu wenden, dass er hier einen mysteriösen Unfall aufgenommen hat, bei dem ein Abschleppseil gefehlt hat. Und das hat auch dazu geführt, dass der Halter dieses Fahrzeugs als Spur angelegt wurde, als zu überprüfende Person.
Was haben Sie da überprüft? Was wurde in dem Auto gefunden?
Wir haben dann darum gebeten, dass man im Fahrzeug Blutspuren sichern solle, weil uns klar war, dass die beiden Jugendlichen schon stark blutend in einem Fahrzeug nach Mannheim transportiert worden sind. Und ich habe dann auch von Ludwigshafen eine Kunststoffschale bekommen, eine verschlossene, in der sich so flockig angetragenes, getrocknetes Blut befunden hat. Und, da komme ich aber noch später drauf, auch Lacksplitter in dieser Schale enthalten waren. Dieses Blut wurde dann zur Untersuchung an das Landeskriminalamt geschickt, ob denn Blut von den beiden Opfern dabei ist. Das konnte nicht bestätigt werden. Es war, das ganze Blut stammte von dem Fahrer des Fahrzeugs.
Also der den Unfall verursacht hat?
Der den Unfall verursacht hat.
Wir nennen diesen Mann an dieser Stelle Jochen W. Herr Gräter, ich nehme an, es wurde überprüft, wo er zur Tatzeit des Doppelmordes war. Immerhin, er fuhr ein rotes Auto und sein Abschleppseil fehlte.
Ja, das wurde durch Angehörige der Sonderkommission überprüft. Aber er hatte ein festes Alibi von seiner Frau bekommen. Soweit ich mich erinnere, soll er sich zur Tatzeit in Luxemburg befunden haben. Und damit hatte sich die Spur erledigt.
Tja, also erstmal ein Schlag ins Kontor. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ihre Kolleginnen und Kollegen hatten dann weiter ermittelt. Allerdings waren die nächsten Monate auch nicht erfolgbringend. Deshalb wendet sich die Mannheimer Polizei an Aktenzeichen XY ungelöst. Der damalige Sachbearbeiter, Georg Kracht, ist im September 1981 in der TV-Sendung bei Eduard Zimmermann zu Gast und bittet die Zuschauer um Mithilfe. Hören wir noch mal kurz rein.
Die Autobahn gehört zu den stark befahrenen Fernstraßen. Deshalb gibt es sicherlich auch noch Zeugen, die wir bisher mit unseren Veröffentlichungen nicht erreicht haben. Autofahrer, die an jenem Abend die Brücke passiert und vielleicht Beobachtungen gemacht haben, deren Bedeutung sie bislang nicht erkennen konnten. Für Hinweise, die zur Aufklärung dieses Verbrechens führen, ist eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt. Zuständig ist die Kriminalpolizei in Mannheim.
Auch fordert Eduard Zimmermann in der Sendung den anonymen Anrufer auf, sich erneut zu melden. Der Anrufer behauptete, die beiden Teenager an der Brücke beobachtet und auch dort das rote Auto gesehen zu haben. Die Ermittlerinnen und Ermittler hoffen, durch ihn noch weitere Erkenntnisse über den Täter zu erhalten.
Fast 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen damals die Sendung. Doch leider gibt es keine brauchbaren Hinweise. Herr Gräter, mittlerweile waren ja auch die Spuren bzw. die Asservate vom Tatort vom LKA ausgewertet, nehme ich an, oder?
Ja, die übersandten Asservate wurden untersucht. Alles, was wir vom Tatort sichern konnten und auch das Seil, mit dem die Fesselung durchgeführt wurde, an dem Seil konnte nichts weiteres festgestellt werden. Aber an der rosafarbenen Decke wurden außer verschiedenen Fasern und Haaren auch mikroskopisch feinste Lackpartikel festgestellt. Die Deutung war dann so, dass die Decke in einem Fahrzeug lag, im Kofferraum, dieses Fahrzeug einen Unfallschaden hatte, der dann mit einem Lack, mit einem roten nach der Reparatur nachlackiert wurde und ein feinster Farbsprühnebel durch irgendwelche Ritzen in den Kofferraum gelangten und so auf der Decke sich niedergeschlagen hat.
Das heißt, vielleicht hatte das Auto mal einen Lackschaden und jemand hatte selbst versucht, die Stelle auszubessern. Herr Greta, rückte dann wieder ein rotes Auto in den Fokus?
Das ist richtig. Und der Kollege Kracht hat immer, wenn irgendwelche Spuren zu überprüfen waren und ein rotes Auto im Spiel war, kam er dann immer wieder auf mich zu, da ich ja auch in dieser Zeit noch von Seiten der Kriminaltechnik der Sachbearbeiter war. Und hat mich dann mitgenommen zu irgendwelchen zu überprüfenden Personen, um von deren Fahrzeugen Lackproben zu entnehmen, die dann ans Landeskriminalamt geschickt wurden, ob denn möglicherweise Übereinstimmung festgestellt werden kann zu dem roten Farbsprühnebel auf der rosaroten Decke. Leider blieb das immer ohne Ergebnis.
2,5 Jahre später kam wieder Bewegung in den Fall. Es ereignete sich eine Familientragödie, die damals den Mannheimer und Ludwigshafener Raum erschütterte und am Ende zur Aufklärung der Morde an Rainer und Gabi geführt hatte. Herr Greta, was war da passiert?
Ja, ein Familienvater, hat sich in der Trennungsphase von seiner Frau befunden und hat, so wie das wohl im Sorgerecht abgesprochen war, seine 3 Kinder, 2 Jungs und ein Mädchen zwischen 5 und 12 Jahren, sonntags abgeholt und war dann mit seinen 3 Kindern in den Pfälzerwald gefahren. Und dann hat er ein Kind nach dem anderen in das Waldstück geführt und mit einem Hammer erschlagen. Und dann fuhr er anschließend nach diesen 3 Morden mit Absicht unter einen LKW. Sein Auto fing Feuer und er verbrannte in seinem Fahrzeug.
Das ist eine ganz entsetzliche Situation, kaum vorstellbar, einfach nur schrecklich. Aber welche Verbindung gab es zwischen dem erweiterten Suizid und dem Doppelmord an der Theodor-Heuss-Brücke?
Der Schwager von ihm hatte sich bei der Ludwigshafener Polizei gemeldet und ausgesagt, dass er von seiner Schwester, also der Ehefrau dieses Mannes, erfahren hat, dass er nicht nur seine eigenen 3 Kinder ermordete, sondern auch diese 2,5 Jahre vorher die beiden Jugendlichen Gabi und Rainer.
Um es kurz und klar zu machen, es handelte sich um Jochen W., um den Mann, der kurz nach dem Doppelmord an den beiden Teenagern schon mal überprüft wurde und dem seine Frau ein Alibi gegeben hatte. Ist das richtig so?
Ja, genau. Also die Frau hat damals gelogen. Sie hat behauptet, ihr Mann sei über diese Tage, als die 2 Jugendlichen umgebracht wurden, in Luxemburg gewesen.
Ja, eine unfassbare Tragödie.
Ja, also die muss davon gewusst haben, sonst hätte sie ja es nicht 2,5 Jahre später ihrem Bruder erzählen können. Und sie muss ihm ganz bewusst ein falsches Alibi gegeben haben. Wenn man sich das heute noch mal so vorstellt, sie hätte ohne dieses Alibi ihre eigenen Kinder vor dem Tod retten können.
Was meinen Sie, warum die Frau damals gelogen hatte? Was war der Grund?
Tja, da kann ich nur drüber spekulieren. Ich habe diese Frau nie vernommen oder hatte mit ihr keinen Kontakt. Aber vielleicht war Liebe im Spiel. Vielleicht wollte sie einfach nicht, dass finanzielle Ausfälle drohen, wenn ihr Mann ins Gefängnis muss. Vielleicht wollte sie ja auch schlichtweg ihren Kindern ersparen, dass sie einen Mörder als Vater haben.
Eine Lüge mit schlimmsten Konsequenzen. Damit zu leben, stelle ich mir unvorstellbar schwer vor. Unsere Redaktion hat in Vorbereitung zu dieser Folge auch mit Markus Dörr gesprochen. Er hat in direkter Nachbarschaft zur Familie des Täters gelebt und ist damals mit dessen Tochter in dieselbe Klasse gegangen. Er war noch klein, etwa 7 Jahre alt, und er kann sich nicht mehr an alles erinnern. Aber er weiß noch, dass er in der Schule von dem Verschwinden der Kinder erfahren hat.
Und dann wurde uns von den Lehrern, ich weiß nicht, ob es die Klassenlehrerin war oder der Rektor, wurde uns mitgeteilt, dass die 3 nicht da sind. Und da weiß ich nicht mehr so genau, wie es vom Ablauf her war. Ich weiß nur noch, dass sie gesagt haben, die sind jetzt heute nicht da, die werden gesucht. Jedenfalls hat die dann gesagt, und weil wir jetzt hoffen, dass sie wiederkommen und hoffen, dass alles gut ist, singen wir jetzt ein Lied zusammen. Und dann haben wir das Lied gesungen. Und ich finde es irgendwie immer noch ja, sehr emotional, wenn ich das Lied höre. Das Lied heißt »Nehmt Abschied, Brüder, ungewiss, ist alle Wiederkehr«.
Zu diesem Zeitpunkt konnte Markus Dörr noch nicht einordnen, was das alles genau bedeutet. Aber er erinnert sich, wie er die Hubschrauber gehört hat, die vermutlich nach den Kindern suchten.
Abends bin ich dann auch nicht mehr in mein Bett, sondern in das Bett meiner Eltern. Ich habe dann einfach nicht mehr schlafen wollen alleine. Ich wollte nicht alleine sein und habe dann wirklich Angst gehabt. Ich habe wirklich richtig Angst gehabt damals. Also um die Kinder und auch, ja so, das hat mir halt Angst eingeflößt, weil ja nicht klar war, was passiert ist.
Markus Dörr glaubt sich zu erinnern, dass er dann schließlich von seinen Eltern erfahren hat, dass die Kinder von ihrem eigenen Vater erschlagen wurden. Bis heute beschäftigen ihn die Ereignisse von damals. Vor allem das Lied, das er als kleiner Junge in der Schule gesungen hat, löst bei ihm starke Emotionen aus.
Aber in diesem Lied leben die drei weiter für mich. Also, obwohl ich mit denen nicht so viel zu tun hatte, komischerweise. Sie waren meine Nachbarn, aber ich war jetzt nicht die so richtig, nicht richtig befreundet, dass ich dauernd bei denen gewesen wäre, die bei uns. So war es nicht, so habe ich es zumindest nicht in Erinnerung. Aber trotzdem waren sie da und sie waren doch Teil meines Lebens, auch wenn es nur ein ganz kleiner Teil war. Aber dieses Lied bringt die mir wieder zurück. Also ich vergesse die nie.
Markus Dörr war damals sehr klein. Ob kleine Kinder so eine Tat überhaupt erfassen können und wie man sie ihnen erklären kann, dazu hören wir nochmal Siegfried Hümmer.
Und man muss natürlich auch schauen, die stehen also auch auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Und so komplexe Konzepte wie Tod oder intensives Gewalterleben oder auch natürlich jetzt, wenn diese Endgültigkeit des Todes also eingetreten ist, das begreifen viele noch nicht. Sie wollen es eben nicht wahrhaben. Aber es ist trotzdem wichtig, die Wahrheit darf nicht verschwiegen werden. Also wenn jemand tot ist, dann muss man auch das so benennen können. Also die Person ist tot. Aber man verwendet zu der Erklärung, verwendet man also einfache und klare Worte und man schmückt das Ganze nicht aus oder man verwendet auch keine Details, weil dann läuft man eben Gefahr, dass eben dann bestimmte Vorstellungen entstehen, die dann eben also auch Traumata später hervorrufen können.
Kinder zeigen unterschiedliche Reaktionen wie Rückzug oder sie machen plötzlich wieder ins Bett. Für sie ist es wichtig, dass die Erwachsenen Verständnis zeigen.
Diese Kinder müssen immer das Gefühl haben, die Bezugspersonen sind wirklich mein sicherer Hafen, sind der Rückzugsort, wo ich jederzeit also hingehen kann und ich mit allen Fragen kommen kann. Und deswegen ist es auch wichtig für die Erwachsenen, dann also auch wirklich da zu sein, ihnen die Sicherheit zu geben, wenn sie darüber sprechen wollen, dass man da ist.
Welche Hilfen es für Schülerinnen und Schüler gibt, das hören wir jetzt.
Da gibt es eben Hilfsangebote, wo man sagt, also da, die sind also sozusagen auch jederzeit erreichbar. Da ist zum Beispiel diese Nummer gegen Kummer, wenn es einem schlecht geht, oder diese Nummer bei kopfhoch.de. Und natürlich auch spezielle Hilfsangebote bei Erziehungsberatungsstellen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in der Umgebung, wo das geschehen ist, dass die dann Kontaktadressen haben, wo sie sich hinwenden können, sowohl Jugendliche als auch Eltern natürlich. Ja, wo bekommt man schnelle Hilfe her? Es gibt natürlich die Kinder- und Jugendpsychiatrien, wo man immer einen Termin bekommen kann, also wenn es sich um einen Notfall handelt. Also dann ist es auch so, dann ist es keine Wartezeit.
Schnelle Hilfe ist wichtig und das vielleicht nicht nur, wenn ein Kind aus der Klasse gewaltsam zu Tode gekommen ist. Denn bei ganz jungen Schülerinnen und Schülern kann auch der Tod eines Kindes durch Krankheit ein schwer zu bewältigender Moment sein. Wer das Gefühl hat, dass sein Kind in einer solchen Lage vielleicht Unterstützung braucht, im Internet gibt es alle Adressen der jeweiligen schulpsychologischen Dienste der Länder. Oder einfach direkt in der Schule nach dem Kontakt fragen.
Kehren wir zurück zum Fall vor rund 40 Jahren. Er scheint geklärt zu sein, doch die damaligen Ermittlerinnen und Ermittler haben Zweifel. Hat der Familienvater den Doppelmord wirklich alleine begangen? Und was war das Motiv für das Verbrechen? Bei den Ermittlungen im Umfeld des Täters finden die Beamtinnen und Beamten heraus, dass es offensichtlich noch einen zweiten Täter gab. Der Mann saß zu dem Zeitpunkt des Suizides unseres Haupttäters wegen eines anderen Delikts im Gefängnis. Aber er ist bereit auszusagen. Wir nennen ihn an dieser Stelle Harald S. Herr Greta, Harald S., hat der dann ausgepackt?
Tja, dieser zweite Täter kannte Gabi vom Sehen nicht sehr eng, aber sie waren doch gut bekannt und er war circa 10 Jahre älter. Und wie mir Herr Kracht berichtete aus der Vernehmung, haben er und Jochen W. an diesem Abend sich auch im Bereich dieser Theodor-Heuss-Brücke aufgehalten. Als sie die Brücke verlassen haben und mit ihrem Auto bzw. mit dem roten Auto des Jochen W. weggefahren sind, haben sie einen kurzen Stopp eingelegt und haben sich mit Gabi insbesondere kurz unterhalten.
Und sind dann weitergefahren, haben sich es dann aber später wieder anders überlegt. Was ist dann passiert?
Ja, so wie es dieser zweite Täter berichtet hat, sollen sie wohl circa 1 bis 1,5 Kilometer schon wieder weg gewesen sein, als Jochen W. gesagt haben soll, dass er jetzt Lust oder Bock drauf hätte, das Mädchen zu vergewaltigen. Und dann seien sie wieder zurückgefahren und hätten unter dem Vorwand das Mädchen nochmal angesprochen und hinterrücks schon den Jungen niedergeschlagen.
Mit einer Eisenstange?
Damals. Richtig, mit einer Eisenstange. Also das hat dann bei der Tatrekonstruktion eine Rolle gespielt.
Also die Kollegen haben dann nochmal eine Tatrekonstruktion gemacht. Zu welchem Schluss sind sie gekommen?
Ja, also nachdem das Geständnis oder nachdem er aussagebereit war, hat er auch zugestimmt, dass von dem Tathergang eine Rekonstruktion gemacht wird. Und ich war damals auch dabei und die einzelnen Schritte der Tat wurden soweit möglich nachvollzogen. Ich weiß noch, man hat ihm anstatt der Eisenstange eine leichte Isolierung von einem Wasserleitungsrohr in die Hand gegeben, damit er mit diesem Schlagwerkzeug nicht noch um sich schlagen konnte. Aber immer wenn er schildern sollte, wie denn letztendlich die Tötung von Gabi vonstatten ging, da ist er dann immer wieder mit einem Schreikrampf zusammengebrochen, weil er hat ausgesagt, Gabi habe ihn von unten immer angeschaut und dabei gesagt, warum macht er das?
Ja, und wer hat Gabi dann letztlich erschlagen?
Soweit ich mich erinnere, war es dieser Mann, der bei der Rekonstruktion mitgewirkt hat, weil er dieses Vorgehen schildert mit diesem Styroporbrocken, der als Wackerstein ihm in die Hand gegeben wurde, dass ihn in diesem Moment die Gabriele angeschaut hat und diese Worte zu ihm gesagt hat, bevor er dann zuschlug.
Die Tatrekonstruktion musste schließlich abgebrochen werden, weil er immer wieder zusammengebrochen ist. Was meinen Sie, warum waren die Täter mit ihren Opfern von einer auf die andere Rheinseite gefahren?
Also ich kann nur annehmen, dass die Ludwigshafener Seite aus ihrer Sicht etwas belebter, besser einsichtbar war und sie die ganze Gegend der kompletten Autobahnbrücke gekannt haben. Sie haben mit Sicherheit auch diesen Bereich auf Mannheimer Seite schon vorher gekannt und wussten, dass dort weniger Publikum sich rumtreibt und dass man dort versteckter möglicherweise eine Vergewaltigung durchführen kann, wie auf Ludwigshafener Seite.
Und warum hatten die Täter die Jugendlichen dann getötet?
Vermutlich, weil Gabi Harald es erkannt hat, war das wohl ihr Todesurteil. Es waren deshalb Verdeckungsmorde und für die Vergewaltigung hatten sie dann einfach keine Lust mehr.
Wie haben Sie denn Harald S. in Erinnerung?
Also es ist ja meistens so, bei den meisten Tätern, die haben kein besonderes Erscheinungsbild. Sie sehen aus wie jeder Normalbürger. Und ich kann mich noch erinnern, so ganz vage, wie er damals aussah, aber es war da keine Auffälligkeit an ihm.
Herr Greta, Ihnen gelang es dann aber auch noch, einen objektiven Beweis zu erbringen, dass auch der Familienvater für den Doppelmord verantwortlich war, den man ja nicht mehr vernehmen konnte, weil er sich das Leben genommen hatte.
Ja, also man versucht ja, so ein Geständnis mit objektiven Dingen nochmal zu untermauern. Und in diesem Fall war die rote Lackspur wieder ein Thema. Das Auto, mit dem er seinen ersten Suizidversuch unternommen hatte, stand ja nicht mehr zur Verfügung. Es war nach dem ersten Unfall Tage nach dem Doppelmord so beschädigt, dass es verschrottet wurde. Aber ich hatte ja diese Schale mit diesen Blutspuren. Und als ich diese Schale nochmal in der Hand hatte, konnte ich feststellen, dass da auch Lacksplitter, Fingernagelgröße vorhanden waren. Und diese Lacksplitter waren rot, also es war klar, es sind Splitter von einem roten Fahrzeug. Dann habe ich die Schale einfach nochmal ans Landeskriminalamt zur Untersuchung geschickt, dieses Mal nicht mit dem darin enthaltenen Blut, sondern zur Untersuchung, ob diese Lacksplitter eine Übereinstimmung aufweisen mit diesen feinsten Lackpartikeln auf dieser rosaroten Decke. Und tatsächlich, es kam als Ergebnis, dass es sich bei diesen Lacksplittern um Splitter handelte von einer dreischichtigen Originallackierung und einer übereinstimmenden Farbschicht, einer Nachlackierung, die mit diesen roten Farbpartikeln der Decke übereinstimmten.
Also mit anderen Worten, das passte einwandfrei zusammen.
Es passte einwandfrei zusammen.
Sie sind dann aber auch noch mal in die Wohnung von Jochen W. gefahren, um dort nach Spuren zu suchen. Was haben Sie da gefunden?
Ja, es war das Anliegen von Herrn Kracht, auch in der Wohnung noch mal nachzusehen, ob man dort vielleicht noch was im Zusammenhang zu bringen ist, findet. Und wir waren dann in der Wohnung, haben uns dort umgesehen. Und uns fiel dann plötzlich eine hellgrüne Decke auf, die von der Machart genau der rosaroten Decke entsprach, vom damaligen Fundort von Rainer. Und diese grüne Decke wurde dann von uns asserviert und ebenfalls zur Untersuchung ans Landeskriminalamt eingeschickt. Und es hat sich tatsächlich auch nach dieser langen Zeit herausgestellt, dass auf dieser grünen Decke aus der Wohnung die gleichen Fasern und Haare vorhanden waren wie auf der rosaroten Decke von der Leiche des Rainer.
Harald S. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Wurde die Frau von Jochen W. eigentlich juristisch verfolgt, da sie ja bewusst ihrem Mann ein falsches Alibi gegeben hatte?
Ja, Strafvereitelung zugunsten eines Angehörigen ist nicht strafbar und somit konnte ihr nichts passieren.
Mhm. Wissen Sie denn, wie es ihr nach diesen schrecklichen Erlebnissen gegangen ist?
Oh nein, das hätte mich selbst auch interessiert.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen, mit einem Fall, der auch sehr nachdenklich stimmt. Wir danken Ihnen ganz herzlich, Heinz Greter, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute zu uns ins Studio gekommen sind.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Tja, ich bedanke mich für die Einladung nochmals, weil es auch für mich interessant war, diesen alten Fall nochmal in dieser Weise aufzubereiten.
Auch vielen Dank an unseren Zeitzeugen Markus Dörr und an Siegfried Hümmer vom Kriseninterventions- und Bewältigungsteam und außerdem an die Autorin dieser Folge, Corinna Prinz. Wie immer am Ende vielen Dank auch an euch, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal bei Aktenzeichen XY, Unvergessene Verbrechen. Bleibt uns gewogen und vor allem bleibt sicher.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Alle Infos zur Folge gibt es wie immer in den Shownotes. Bis in 2 Wochen und tschüss. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bummfilm im Auftrag des ZDF.